Man muss das Immunsystem im Grunde so begreifen, dass der ganze Körper und fast jede Zelle im Körper oder eigentlich jede Zelle im Körper die Fähigkeit hat, Eindringlinge abzuwehren. Aber es geht nicht nur um die Abwehr, sondern auch einige der Bakterien und Viren wollen wir sogar im Körper haben.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Das Immunsystem ist lebenswichtig. Es schützt unseren Körper vor Viren, Bakterien und Keimen. Durch AIDS mussten wir lernen, dass wir ohne ein intaktes Immunsystem nicht überleben können. Aber wie wichtig das Immunsystem für uns ist in der Pandemie, das kann mir keiner besser erzählen als mein heutiger Gast. Er wird uns auch darüber erzählen können, ob es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir immer nur Masken tragen oder uns die Hände ständig desinfizieren und was es bedeutet, ein gutes Immunsystem in der Erkältungszeit zu haben. Deswegen habe ich ihn eingeladen. Der Virologe Professor Dr. Henrik Streeck ist der Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum in Bonn und seit Dezember 2021 Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Der Mediziner hat schon eine Assistenzprofessur an der Harvard Medical School inne gehabt und dieses Jahr ein Buch mit dem Titel Unser Immunsystem veröffentlicht. Wen könnte ich mir also besser als Gesprächspartner vorstellen? Herzlich willkommen, Professor Dr. Henrik Streeck.
Hallo.
Lieber Henrik, lass uns doch gleich mal mit der ersten Basic-Frage anfangen, weil dein Buch fängt auch so schön damit an, mit einem Mitbewohner, den du scheinbar in deiner Studienzeit hattest, der unter Männergrippe gelitten hat. Also von daher können wir ja gleich schon mal alle Klischees mit starten. Und erzähl doch mal, was ist denn eigentlich das Immunsystem?
Ja, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, darum ist es nicht so leicht, das einfach mal ein paar Worten zu erklären. Aber man muss das Immunsystem im Grunde so begreifen, dass der ganze Körper und fast jede Zelle im Körper oder eigentlich jede Zelle im Körper die Fähigkeit hat, Eindringlinge abzuwehren. Aber es geht nicht nur um die Abwehr, sondern auch einige der Bakterien und Viren wollen wir sogar im Körper haben. Die unterstützen uns und so dass es insgesamt ein Riesenorchester ist von unterschiedlichen Zellen, die von einigen Zellen dirigiert werden, auch in der Antwort im Kampf gegen einen Eindringling und auf der anderen Seite aber auch moderiert werden, dass es weder überschießend ist, noch eben auch nicht den eigenen Körper normalerweise angreift, aber uns die ganze Zeit gesund hält und wir das eigentlich die meiste Zeit nicht mitkriegen.
Du bist ja in deinem Institut, bist du ja auch spezialisiert auf das Thema HIV und AIDS. Und ich erinnere noch, aus meiner Jugend war es dann ja tatsächlich, als dann uns versucht wurde, AIDS zu erklären, da hat man dann immer so gesehen, dass dann die sogenannten T-Zellen angegriffen wurden und die wurden dann irgendwann zerstört und dann haben die nicht mehr funktioniert. Und es war dann immer alles so schön visualisiert. Deswegen hatte ich immer gedacht, irgendwo in unserem Körper ist so irgendwo diese kleine Einheit mit T-Zellen, die macht dann einer kaputt und dann ist schlecht. So, und das sagst du ja dann gleich am Anfang in deinem Buch, dieses und du hast es ja eben gerade auch nochmal gesagt, also es gibt nicht den einen Ort, wo unser Immunsystem ist, sondern eigentlich ist das überall, richtig?
Ja, also wir verbinden ja häufig mit dem Immunsystem das Blut, aber wenn man jetzt bei den T-Zellen oder bleibt, da sind nur 2% unserer T-Zellen sind überhaupt im Blut, sondern der größte Teil der T-Zellen ist zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt. Also dort in den Schleimhäuten und in dem drumherum liegenden lymphatischen Gewebe. Wir haben ja auch die Lymphknoten und ein lymphatisches System. Diese Lymphknoten sind nämlich nicht nur über Blut miteinander verbunden, sondern auch über so eine weiße, milchige Flüssigkeit, wo ganz viele Immunzellen drin sind. Und das ist quasi so ein Parallelsystem zu unseren Nerven, zu unserem Blut. Also da ist ein großer Teil des Immunsystems. Aber im Grunde kann unser ganzer Körper als Teil des Immunsystems begriffen werden, weil der ganze Körper eben auch reagieren kann.
Das fand ich wirklich, also ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz einen Shoutout machen. Das Buch ist wirklich sehr lesenswert, auch sehr kurzweilig zu lesen, weil du es auch so herrlich gut erklärst. Aber du fängst ja gleich an mit dem Immunsystem. Eigentlich fängt es schon auf der Hautbarriere an, also auf den Bakterien, die man da verhaut hat, wo du denkst, so, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einer medizinischen Prüfung wäre und jemand würde mir sagen, erklären Sie mir das Immunsystem, dann sage ich so, hören Sie mal. Also wir haben halt Bakterien auf der Haut, dann würde ich sagen, dann bin ich schon direkt mal rausgeflogen aus der Prüfung, aber scheinbar nicht. Also von daher total spannend, was alles dazugehört.
Ja, also wenn man so diese Barrieren der Abwehr sich mal vor Augen führt, wir haben nämlich nicht nur so eine physikalische Abwehr, also das ist unsere Hornhaut, das sind unsere Schleimhäute. Wenn man das mal unter dem Mikroskop sieht, das sind ja wirklich Bäche, Seen, große Berge von und auch zerklüftete Rinnen. Wenn man sich die Haut mal wirklich vor Augen führt, wie das für einen Bakterien aussehen muss. Und da haben wir eine ganze Schicht von Bakterien und Pilzen und auch Viren, die erstmal auf der Oberfläche von unserem Körper und auch auf unseren Schleimhäuten sind. Und das ist eigentlich schon die erste Abwehr, weil wenn ganz viele Bakterien schon da sind, dann findet ein Neuankömmling eines Bakteriums gar nicht mehr so gut Platz, um sich da breit zu machen. Und das passiert im Übrigen nur wenn wir dann zum Beispiel eine Wunde haben auf der Haut oder aber wenn man sich viel schminkt, dann kann man so das, ja, die Bakterienflora kaputt machen. Und wir nennen das in der Medizin übrigens Stewardess Disease. Also wenn man zu viel sich hat oder zu viel sich schminkt, und das haben ja Stewardessen häufig bei so Langstreckenflügen, dass sie immer wieder nochmal den Lippenstift nachziehen. Da kann es mal sein, dass dann die Bakterien verdrängt werden und dann neue und Bakterien oder Pilze da wachsen. Und das Beste, was man dann machen kann, ist dann wirklich mit Wasser und Trockenheit die Eindringlinge zu vertreiben.
Ich habe das auch gelesen mit der Stewardess Disease, wobei ich glaube, dass das wahrscheinlich noch aus so einer Zeit stammt, diese Begrifflichkeit, als so die Stewardessen, die Mannequins der Lüfte gewesen sind. Nicht, dass sie heute jetzt irgendwie schlecht aussehen, aber sonst, das war ja wirklich ein Bild in den 70ern mit dem Jet Set so, ja, verbunden, genau, dass man einfach sagt, dass die immer so perfekt und aus dem Ei gepellt sind. Und deswegen hat man wahrscheinlich sie als Kategorie der Frauen genommen, die sich besonders oft und viel und perfekt schminken. Also von daher, glaube ich, würde man die Begrifflichkeit heute, und das soll gar nichts gegen die Stewardessen sein, sondern man würde wahrscheinlich diese Begrifflichkeit heute gar nicht mehr so wählen. Wahrscheinlich ist sie auch total unkorrekt.
Und es können auch Männer bekommen. Ich habe das selber nämlich auch während der Pandemie erlebt. Wenn man so in den Talkshows bei Markus Lanz oder Illner oder so ist, dann wird man ja immer vorher geschminkt, damit man ein bisschen nicht ganz so müde aussieht. Und ich habe das nicht immer gleich abgemacht danach. Mhm. Und ich hatte dann um die Augen so, ja, rote Pickelchen entwickelt. Und das war eigentlich so ein Stewardess-Disease, ne? Also so ein periorbitale Dermatitis, wie es dann auf Fachdeutsch heißt.
Ja, ich I feel you. Ich hatte das neulich gerade, haben wir ein Fotoshooting hier gehabt und habe dann auch am nächsten Morgen mich gewundert, was auf meiner Haut so ist. Und habe ich dann auch festgestellt, dass ich noch das Puder, es war nur das Abpudern, drauf hatte, weil ich es dann nicht vernünftig gereinigt habe. Aber da würde jetzt jeder Hautarzt sowieso mit uns schimpfen, warum man dann nicht abends vorm Schlafengehen sein Gesicht ausreichend reinigt. Also von daher war das in doppelter Hinsicht falsch. Kommen wir trotzdem zurück zu meinem Immunsystem. Du hast in deinem Buch, beschreibst du vier Sachen, die abgewehrt werden in erster Linie, oder du kategorisierst diese vier Bereiche. Du weißt genau, was ich meine. Es geht um vier Sachen, die abgewehrt werden. Magst du mal kurz die vier nennen?
Du sprichst wahrscheinlich von Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten. Und,
ganz genau. Genau. Wollen wir da vielleicht mal im Detail kurz reingehen, weil ich fand das ganz spannend zu sehen, dass jede für sich natürlich erstmal ganz anders verarbeitet wird. Und du hattest es jetzt schon mal gesagt, auch mit dem Thema der Hautbarriere, dass es da gut ist, wenn wir schon ein paar mehr Parasiten haben. Das war so ein bisschen das Bild so nach dem Motto, wenn die WG schon voll ist, dann wird dann der dann nicht mehr reinpasst, dann erstmal abgewehrt, beziehungsweise auch in einigen Fällen aufgefressen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also lass doch mal mit den Bakterien starten.
Ja, also wie gesagt, die Bakterien sind nicht nur schädlich, sondern wir haben auch gute Bakterien, die uns unterstützen. Wir haben auf der Haut Bakterien, die wichtig für uns sind, aber auch zum Beispiel im Darm gibt es Bakterien, die das Vitamin K produzieren für uns und essentiell für uns zum Überleben sind. Vitamin K ist eben für die Blutgerinnung zum Beispiel wichtig. Und die haben wir im Magen-Darm-Trakt und wir haben da ja wirklich ein sehr ausgewogenes Mikrobiom auf unserer Haut, in unseren Schleimhauten, in unserem Darm, die mit dem wir eigentlich in einer Symbiose leben. Die können dann auch mal, wenn sie eingedrungen sind, zum Beispiel auch durch die Haut eingedrungen sind, können dann auch mal gefährlich werden. Das nennt man dann fakultativ pathogen, also die haben die Möglichkeit, gefährlich zu sein, sind sie aber meistens nicht, auch wenn sie auf der Haut zu finden sind. Aber dann gibt es natürlich auch Bakterien, die in jedem Fall eine Erkrankung auslösen, die auch gefährlich sein können. Also zum Beispiel Tuberkulose, aber auch viele bakterielle Infektionen, die wir alle kennen, wie zum Beispiel die Mandelentzündung, also die Streptokokken. Und das sind dann welche, die wir dann behandeln müssen oder wenn das Immunsystem nicht selber dagegen damit klarkommt.
Ja, das finde ich sehr interessant, was du sagst, gerade insbesondere das ganze Thema Mikrobiom und du gehst ja auch auf das vaginale Mikrobiom da an einer Stelle auch ein oder an mehreren Stellen sogar und in dem Zusammenhang finde ich es ja immer so faszinierend, dass Kinder, die nicht auf natürliche Art geboren werden, das heißt also dann schon durch den Ausgang sozusagen mit dem vaginalen Mikrobiom der Mutter Kontakt haben, ein schlechteres Immunsystem haben können als Kaiserschnittkinder. Nee, die haben das Gute und die Kaiserschnittkinder haben dann eben halt theoretisch das Schlechtere. Und ich finde es so irre, dass etwas, was quasi so früh eigentlich dann im Leben schon stattfindet, dann eigentlich einen Einfluss auf das ganze Leben haben kann.
Ja, also es geht ja so ein bisschen mit der Frage bei Kindern, was auch immer noch sehr erforscht wird im Übrigen, wie eigentlich dieser erste Kontakt zu Bakterien passiert. Die müssen ja als Embryo sind die ja abgeschottet zum größten Teil von fremden Bakterien oder Viren. Und dann mit der Geburt und an den ersten Lebenstagen kommen sie ja in Kontakt mit ganz vielen Bakterien. Und es findet so diese Besiedlung statt, auch die Besiedlung im Gastrointestinaltrakt vom Baby, was dann über die Muttermilch zunehmend aufgenommen wird und sich dann auch nach und nach ausbildet. Und das, da ist die Forschung leider noch gar nicht so weit, aber viele dieser Erstbesiedlungen kann eben einen Einfluss haben auf einen langfristigen Umgang mit Infektionen. Und wo man glaubt, dass das Mikrobiom, zum Beispiel einfach mal ein Beispiel zu nennen, ne, wo so das Mikrobiom nicht in der Balance mit dem Menschen ist, das ist bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, auch wenn die Genese nicht ganz erklärt ist, wissen wir, dass wenn man Stuhl transplantiert, also von einem Gesunden einem mit Stuhl nimmt und jemanden gibt, der eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, und sich dann das neue Mikrobiom mit dem neuen Stuhl ausbildet, dass es dann erstmal zu einer Heilung und Besserung kommt. Leider wird aus irgendeinem Grund das neue Mikrobiom dann verdrängt, sodass es dann doch wieder zu dieser entzündlichen Darmerkrankung kommt. Da wird übrigens kein Stuhl wirklich transplantiert, sondern man reinigt dann die Bakterien auf und dann wird das als Pille oder Flüssigkeit gegeben.
Aber das hat man ja interessanterweise, das habe ich in dem Buch von dem Dr. Leon Winscheid gelesen, hat man ja tatsächlich früher auch schon im Mittelalter so halbwegs gemacht, dass man den Leuten dann tatsächlich den Stuhl aufbereitet, der Dentist da, glaube ich, die gelbe Suppe oder irgendwie sowas zu trinken gegeben hat.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Dann spannend. Das auch schon gemacht hat. Du hattest gerade etwas zum Thema Mandelentzündung oder Streptokokken gesagt. So, ich erinnere das noch immer so, wenn man manchmal so krank war, über einen ganz langen Zeitraum, so quasi eine Grippe oder eine Erkältung oder wie immer man es nennen möchte, also auf jeden Fall alles, was so in diesen Bereich geht, dann erinnere ich mich immer noch, wenn sie gar nicht weggehen, dann geht man ja wieder zum Arzt und dann kam es immer so einem Satz wie, ja, da hat sich scheinbar auf ihren viralen Effekt jetzt noch eine bakterielle Erkrankung draufgesetzt. Oder the other way around. Ich glaube, aber es war, glaube ich,
ja,
so.
Ja, ist häufig so.
Kannst du da in dem Zusammenhang, also damit würden wir ja gleich dann auch die Brücke schlagen zu den Viren, aber kannst du dazu was sagen, wie sowas kommt?
Ja, also das ist häufig bei solchen respiratorischen, also Atemwegserkrankungen oder auch oberen Atemwegserkrankungen so, dass wenn man eine virale Infektion hat, dass es häufiger passieren kann, dass sich dann nochmal einfach durch die extreme Arbeit vom Immunsystem dann auch nochmal eine bakterielle Infektion draufsetzt. Der Unterschied ist eben deswegen wichtig, sonst denkt man ja, ist krank, muss sich kurieren und das Immunsystem macht seine Arbeit. Aber da geht es ja wirklich dann in die Frage zur Therapie. Als eine Virusinfektion kann man natürlich nicht mit Antibiotika behandeln, weil Antibiotika ja nur gegen Bakterien funktionieren. Und daher, wenn es aber dann so eine Co-Infektion gibt, also sich noch ein bakterieller Infekt draufgesetzt hat, dann empfiehlt man ja meistens dann doch nochmal ein Antibiotikum, damit man zumindest einen dieser Gegner behandelt haben kann.
Das ist ganz interessant, was du sagst, dass es entweder Bakterien oder Viren dann sind. Man sagt ja immer so, Mensch, man hat sich verkühlt oder man hat sich erkältet. So, jetzt ist es ja aber von der Sache, nur weil ich draußen rumlaufe und mir kalt ist, heißt es ja nicht automatisch, dass ich davon krank werden muss im Sinne von einer Atemwegserkrankung, sondern wenn ich das richtig weiß, muss ja dann trotzdem ich irgendwie entweder in Kontakt mit einem Virus oder einem Bakterium haben. Also eigentlich ist ja die ganze Begrifflichkeit, sich zu verkühlen oder zu erkälten, theoretisch falsch oder ist es dann doch nicht?
Jein, also es stimmt, alleine die Kälte macht einen nicht krank. Aber wir wissen, dass sich einige dieser Viren vor allem besser ausbreiten und besser übertragen werden können bei niedrigeren Temperaturen. Das ist meistens so ein Optimum von niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit. Also da gibt es ein Zusammenspiel zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Also so dieses nasskalte Wetter ist so das typische Erkältungswetter, wo sich eben auch solche Viren gut verbreiten. Aber die typische Erkältung ist normalerweise ein viraler Infekt. Im Moment sind übrigens Rhinoviren sehr verbreitet. Rhinoviren, die klingen so schlimm, aber das ist der banale Schnupfen. Also dieser 3 Tage kommt da, 3 Tage bleibt da, 3 Tage geht da. Schnupfen, wo man nicht viel machen kann. Das sind die Rhinoviren. Im Englischen heißen die Common Cold Virus. Das ist ein bisschen netter. Mhm. Und das ist so das Typische, was ihr dann so bei kalten Temperaturen, bei diesem nasskalten Wetter auch verbreiten kann.
Und sag mir doch mal, das Immunsystem, reagiert das auf ein, wir hatten das Thema Viren und das Thema Bakterien hatten wir schon ein bisschen gesagt, wenn viele Bakterien schon da sind, kann es auch sein, dass dann die gar keinen Platz mehr finden und dann einfach abgewehrt werden. Das wird bei Viren ja wahrscheinlich nicht so sein, weil wir nicht standardmäßig Viren in uns rumtragen. Das heißt also, wie funktioniert da dann dieser Abwehrmechanismus?
Ja, das wir tragen standardmäßig Viren in uns. Alleine auf einer Hand schätzen wir, haben wir rund 18 Millionen Viren. Wir haben mehr Viren in unserem Körper als Bakterien. Also ich will da keine Angst machen, aber die meisten Viren, die wir in unserem Körper haben, die infizieren gar keine menschlichen Zellen, sondern die infizieren Bakterien. Und das ist auch ein großer Forschungsbereich, um zu sehen, ob man sich das nicht zunutze machen kann. Also wir nennen die auch Phagen. Seit der neuen Nomenklatur nennen wir sie nicht mehr Phagen. Das ist dann jetzt sehr speziell. Aber wir haben sehr viele Viren in uns. Aber wenn ein Virus kommt, was den Menschen infizieren kann oder menschliche Zellen infizieren kann, dann kann in der Tat wirklich nur das Immunsystem dagegen vorgehen. Wir haben zwar auf unserer Schleimhaut zum Beispiel sehr viele Enzyme oder auch Antikörper, die schon gegen das Virus arbeiten können, also auch einfach so eine antivirale Wirkung haben, wie diese Enzyme in den Schleimhäuten, aber normalerweise geht es dann los, dass die Zellen erstmal Alarm schlagen. Das sind quasi wirklich so wie Bewegungsmelder, die Muster der Viren erkennen und sagen, okay, hier ist ein Eindringling. Und dann gehen die verschiedenen Arme des Immunsystems los, um dieses Virus zu bekämpfen. Am Ende sind es aber dann wirklich die Antikörper von den B-Zellen, die gebildet werden, und die T-Zell-Immunantworten, die dann das Virus in Schach halten oder besiegen.
Kommen denn da auch die sogenannten Killerzellen? Die fand ich ja ganz spannend, vor allem mit der kleinen Illustration der Ninja-Zelle da in deinem Buch.
Ja, das sind die Natural Killer Cells, so nennen wir die in der Tat. Die sind Teil der angeborenen Immunantwort. Da wird unheimlich viel gerade dran geforscht, weil wir glauben, dass die auch ein Gedächtnis formen können, wo wir nicht früher eigentlich nur gedacht haben, die erkennen, wenn eine Zelle infiziert ist und töten die ab. Darum wurden die natürliche Killerzellen genannt. Aber wir merken mehr und mehr, dass sie auch so eine Art von Gedächtnis formen, dass sie sich an alte Infektionen erinnern und dann auch schneller und aktiver und effektiver gegen das Virus wieder vorgehen können, wenn es dann zum zweiten Mal zu einer Infektion kommt. Also das sind total spannende Zellen. Vieles ist da gerade in der Forschung bei, gerade bei dieser Zellart. Ist lustig, dass du die gerade rauspickst, aber die gehören in der Tat dazu, die anfängliche Infektion erstmal abzuwehren.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu Punkt Nummer 3 oder 4, je nachdem, wie die Reihenfolge war. Ich erinnere es nicht mehr ganz genau. Ich habe jetzt Pilze bei mir auf der Liste stehen. Ist ja gerade Pilzzeit hier, wenn man in den Wald geht. Die sind mit Sicherheit nicht damit gemeint.
Nein, also Pilze haben wir natürlich auch viel auf unserem Körper oder auch in der Umwelt. Und da muss man unterscheiden. Also zum Beispiel so der typische Pilz, der auch auf unserer Haut vorkommt, ist ja der Candida-Keim. Und das ist vor allem der Keim, der dann auch, wenn es mal so in schwitzige Hautspalten sich festsetzen kann, also wenn man zum Beispiel ein bisschen dickleibiger ist und eine im Sommer viel schwitzt und dann sich zwischen den Speckfalten, kann sich dann mal so ein Pilz auf der Haut ausbreiten mehr. Das kennen wir auch von den Babys, wenn die dann, wenn die Windel nicht häufig genug wechseln und sich dann da so ein Pilz festsetzt, der am besten behandelt werden kann, im Übrigen durch Trockenheit und gar nicht, also der Pilz verschwindet, wenn die Hautspalten dann wieder trocken sind oder die Windel auch wieder trocken ist. Vielleicht ein bisschen pudern, nicht? Das ist so Typische, was man dann macht. Gefährlich werden solche Pilze, wenn die ins Blutsystem reinkommen. Dann, also wenn es da zu einer Sepsis kommt, einer Blutvergiftung mit dem Pilz. Mhm. Und dann können solche Pilze, aber auch solche Schimmelpilze enorm gefährlich werden. Wir reden ja immer auch vom schwarzen Schimmel. Da ist eigentlich aber das Gefährliche dran, dass der schwarze Schimmel, der sich so, ja, weiß nicht, in der feuchten Wand bildet, da ist das Gefährliche dran, dass der ein Toxin, also ein Giftstoff bilden kann, der vor allem auch krebserzeugend ist. Darum versuchen wir ja, sobald wir so einen Schimmel in der Wand erkennen, dann sofort wirklich mit Trockenheit diesen Pilz rauszubekommen. Aber das Immunsystem geht natürlich genauso auch gegen Pilze vor, hat da aber natürlich ist da natürlich eingeschränkt, wenn es zu einer zu großen Ausbreitung schon gekommen ist. Aber das ist eigentlich auch bei den Bakterien der Fall.
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin relativ viel in vielen Hotels immer in London dann gewesen und da habe ich dann teilweise wie soll ich es mal formulieren? Mir war die Lage sehr wichtig und dann war ich aber nicht bereit, den Preis teilweise zu bezahlen, den man dann da in Mayfair bezahlen muss und hatte dann wirklich mit sehr vielen, ich würde mal sagen, deutlich schimmeligen Gegebenheiten dann irgendwie was zu tun. Und das war ganz interessant, da war ein Kollege von mir auch so, der hat dann auch sofort eine Reaktion von seinem Immunsystem gehabt. Also der musste sofort wieder ausziehen, weil er sagte, er kann hier nicht bleiben. Wir haben mittlerweile auch eine bessere Lösung dafür gefunden und wohnen jetzt in sehr sauberen Hotels, Zimmern dann. Aber am Anfang, als wir dann noch so ein bisschen Try and Error machten, da musste man schon wirklich sagen, so, also gerade diese Kombination auch aus diesen Teppichen und Vorhängen und was da alles so ist, also da, das ist schon auf jeden Fall eine Challenge, wenn man darauf reagiert.
Ja, aber alleine, wenn man irgendwie Schimmel in den Wänden hat, das muss man ernst nehmen. Ne? Das ist etwas, was einfach auch durch das Toxin, wir nennen das Aflatoxin, gefährlich werden kann, weil es einfach zum Beispiel Leberkrebs auslöst. Ne? Und wow. Daher, wenn man schwarzen Schimmel hat, dann wirklich entfernen oder entfernen lassen.
Okay, dann schnell weg. Vierte Kategorie, Parasiten.
Ja, Parasiten sind eigentlich total spannend, aber wie eigentlich alle dieser Erreger, für mich sind die alle spannend zum Beispiel. Aber wir unterscheiden da ja Einmal Parasiten, die nur auf der Haut oder auf der Oberfläche sind. Dazu gehören zum Beispiel der Floh, ne? Oder die Milbe.
Achso, das sind so richtig, also schon richtige Tiere dann in dem Sinne.
Genau, die Parasiten, also wenn man das mal nochmal so sagt, die Viren sind im Grunde ja kein Lebewesen, sondern sie brauchen quasi jemanden anderes, etwas, eine andere Zelle, um sich überhaupt fortzupflanzen. Bakterien sind in dem Sinne schon Lebewesen, weil sie sich alleine fortpflanzen können. Pilze sind ja schon eigentlich größere Strukturen, und auch so die Parasiten sind von der Definition her selber Lebewesen, die also aus mehreren Zellen bestehen.
Aber das sind die man am ehesten als vollständiges Lebewesen ja bezeichnen würde, weil man sieht ja, also ein Floh sehe ich herumlaufen, wenn ich einen sehe.
Genau. Und da gibt es das typischerweise so Floh oder Milben, aber die Ektoparasiten, also die außen vorkommen, die Endoparasiten, die innen vorkommen, ist so zum Beispiel so der Bandwurm oder die Schistosomen oder die Amöbe. Also das sind die häufig auch das Gastrointestinaltrakt befallen. Aber was eines der wichtigsten oder für uns in der Forschung das wichtigste Parasit ist, die Malaria.
Und Plasmodium, das wäre ein Virus.
Nein, das ist ein Malaria, aber das Schwierige an Malaria ist, das hat eigentlich hinten eine Struktur, die nennen wir hypervariabel, also die ist sehr divers und die kann ganz schwer vom Immunsystem erkannt werden. Und dadurch, dass es so schwer vom Immunsystem erkannt wird, haben wir im Moment immer noch keinen Impfstoff dagegen. Das ist eines der tödlichsten infektiologischen Erkrankungen, wird ja über die Mücke, die Malaria-Mücke übertragen. Viele Kinder erkranken und versterben immer noch daran. Und das Gefährliche daran ist, dass es die roten Blutkörper, also in den roten Blutkörperchen wächst und zerstört. Und dadurch kommt es nach und nach zur Anämie, also Blutverlust. Und die Kinder versterben dann an zu wenig Blut und dadurch zu wenig Sauerstoff. Also wird unheimlich dran geforscht, ist ein eigentlich eines der Themen, wo es wirklich am wichtigsten ist, dass wir dann Impfstoff entwickeln. Man kann es ja einigermaßen behandeln, aber es ist auch für Reiserückkehrer ja immer, wenn jemand mit Fieber aus dem Malaria-Beak zurückkommt, ist das Erste, woran man denken muss, immer die Malaria als Arzt.
Meine Eltern haben früher auf ihren Afrika-Reisen dann immer viel Gin Tonic getrunken, weil sie sagen, das ist eine gute Malaria-Prophylaxe. Aber ich glaube tatsächlich, da ist ja was drin. Es ist ja Chinin drin im Tonic Water, was auch zur Malaria-Prophylaxe genutzt wird. Ist das richtig oder ist das totaler Quatsch?
Ja, jein. Also,
ja, die Dosis wird wahrscheinlich Schwachsinn.
Also man muss, mittlerweile müsste man tonnenweise Gin Tonic trinken und würde, glaube ich, eher an einer Alkoholvergiftung sterben, als dass es funktioniert. Aber also die Legende sagt zumindest, dass die Briten in Indien dieses Chinin der China-Rinde gemischt haben mit gespritzt und also ein bisschen Soda und Gin, damit das verträglicher ist. Und es ist in der Tat, das Chinin hat eine Antimalaria-Wirkung und wird in abgewandelter Form auch in der Therapie verwendet, also Derivate davon. Ne?
Also nicht ganz falsch, okay.
Also ja, schadet zumindest nicht der Gin Tonic gegen Malaria.
Okay, ausgezeichnet. So, ich glaube, wir haben jetzt so einigermaßen diese vier Bereiche. In deinem Buch, du gehst da ja sehr im Detail drauf rein und auch über die Funktionsweisen, wie es dann abgewehrt wird. Ich finde es total spannend, weil es ja wirklich so dieses Erkennungssystem, was du mehrfach eben halt jetzt kurz so angedeutet hast, dass dann eben halt die sehen können, wer da hingehört und wer nicht reingehört. Also sehr, sehr spannend. Trotz allem, es gibt ja immer noch genügend Gründe, auch das Buch zu kaufen. Deswegen lass uns doch trotzdem mal jetzt zum nächsten Bereich rübergehen, dass wir mal ganz gezielt über das Thema Immundefekte sprechen und vielleicht einfach mal einen rausnehmen und sagen, was ist denn da jetzt eigentlich genau kaputt gegangen?
Ja, also man muss sich das Immunsystem im Grunde so vorstellen, dass das eine nicht nur eine zelluläre Interaktion ist, also ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, sondern da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rezeptoren, die da mitspielen und auch da eine Verantwortung übernehmen. Und da kann es immer mal sein, dass so ein Rezeptor nicht mehr so gut mit dem mit dem Gegenüber es hinbekommt, da wirklich auch eine gute Signale zu senden. Und da können zum Beispiel dann primäre Immundefizienzen darüber entstehen. Aber prinzipiell muss man sagen, dass es häufig so eine Autoimmunerkrankung, eine überschießende Reaktion ist auf gegen den eigenen Körper. Und wir haben da eine Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen. So typischerweise ist da ja auch die Allergie ein Thema, wo es da aber eine Reaktion ist auf etwas, was in der Umwelt vorkommt, was eigentlich auch nicht dahin gehört. Und im Grunde ist es eine Kombination von genetischen Faktoren, die damit beteiligt sind, also die auch bei der Autoimmunerkrankung mit beteiligt sind, zu einem weiteren äußeren Faktor, sei es eine Infektion, wodurch so eine Autoimmunerkrankung ausgelöst werden kann, oder aber ein Natureinfluss, also Pollen oder etwas, was man dann nicht verträgt.
Eine Freundin von mir, die hat immer so einen kleinen Beutel dabei, wo sie dann eben halt auch so eine Spritze hat, dass eben genau für den Fall, dass eben halt so eine Autoimmunreaktion eben halt dann passiert, dass sie da eben halt sich die dann injizieren muss, damit das eben, also es ist wirklich nur so ein Notfall. Geschichte. Ich habe neulich gerade mal wieder Pulp Fiction gesehen, also ein bisschen so wie die Adrenalinspritze, die dann Mia Wallace dann da irgendwie in den Brustkorb bekommt. Aber das ist schon dann, ja, also in dem Fall ist es dann wirklich auch nicht lustig, so das zu haben.
Das Problem ist, es gibt eben viele verschiedene Arten von Allergien und auch Entstehungsgenesen von Allergien. Also ob es jetzt und auch unterschiedliche Reaktionen des Immunsystems. Und einige davon können eben in der Tat so gefährlich sein, dass man dann sofort mit Adrenalin reagieren muss, damit der Körper eben in diese Stressreaktion reinkommt, dass die Atemwege frei bleiben und der Kreislauf auch stabil bleibt.
Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com/karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Okay, dann eine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und ich leider kenne ich ja die Antwort schon, weil ich ja dein Buch gelesen habe, aber trotz allem, das Immunsystem altert auch, habe ich jetzt gelernt. Und wenn es dann richtig gelesen habe, dann ist es so, dass es sich am Anfang aufbaut, das ist dann wie so eine, ich sag mal, wie ein Wissensspeicher, der immer besser wird und immer besser wird in gewisser Hinsicht. Aber irgendwann kippt das Ganze. Und deswegen meine Frage, kannst du vielleicht ganz kurz mal was zu dem Zeitstrahl sagen? Wann ist die beste Zeit oder wann geht's bergab?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Aber es ist in der Tat so, dass sich unser Immunsystem dauerhaft weiterentwickelt und zum Teil natürlich auch schwächer wird, ermüdet und am Ende des Lebens eben auch nicht mehr so gut reagiert. Wir haben als Baby ja noch kein ausgebildetes Immunsystem und da haben wir so einen Mutterschutz noch. Also das Neugeborene bekommt einen Mutterschutz, kriegt Antikörper von der Mutter, die dann die ersten Monate die Infektabwehr übernimmt. Und über die in den ersten Monaten bildet sich eben das kindliche Immunsystem aus und ist dann eigentlich mit dem Abschluss der Pubertät voll abgeschlossen. Auch dieser Prozess, dass sich das Immunsystem ausbildet. Wir haben ja, also vielleicht springe ich jetzt ein bisschen, aber wir haben ja auch ein Organ, den Thymus. Die Leute, die schon mal Kalbsbries gegessen haben, wissen, was der Thymus ist. Das ist dieses Organ, was nur bei Kindern ja bis zur Pubertät vorkommt, ja, ein kinderfaustgroßes Organ hinter dem Brustbein, was eigentlich unsere T-Zell-Schule ist, also die T-Zellen ausbildet, die richtigen Immunantworten zu machen. Und das fällt mit dem Alter, also mit der Pubertät ein und ist dann eigentlich verknorpelt oder gar nicht mehr vorhanden bei uns. Also wir beide haben dieses Organ eigentlich nicht mehr. Das Immunsystem hat eigentlich den vollen Reifungsprozess abgeschlossen zwischen 40 und 50 Jahren. Alter ist ja kein starrer Begriff, sondern ist ein fließender Übergang, sodass es da auch kein klares Alter gibt, wann das Immunsystem voll ausgebildet ist, aber so mit 40, 50 ist es.
Also wir sind beide, haben ja beide eine 4 vorne im Alter. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der besten Phase unseres Immunsystemlebens. Genau.
Ja, sehr und gut. Oder man kann es auch anders sagen, von da an geht es bergab.
Ach komm Henrik, den Nachtrag, den hat jetzt hier keiner gebraucht. Ich möchte nur mal ganz kurz nochmal als letzten Punkt, entschuldigen, möchte ich nur einmal kurz vielleicht sagen, lass uns doch mal so ein paar Autoimmunkrankheiten, das war die Allergie schon mal genannt, aber wo das Immunsystem im Grunde genommen eigentlich nicht mehr so funktioniert, vielleicht nochmal 1, 2, 3 andere nennen, damit dann unsere HörerInnen auch noch mal besser wissen, was es ist. Also das bekannteste ist wahrscheinlich Diabetes, Typ 1, würde ich mal sagen.
Genau, also stimmt. Also als Autoimmunerkrankung, das Typische ist der Typ 1 Diabetes, aber auch das rheumatische Fieber ist ja so, oder Rheuma. Gut, Rheuma und rheumatisches Fieber ist was Unterschiedliches, aber das ist auch so ein typische Autoimmunerkrankung. Wir haben auch häufig Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen, also zum Beispiel Morbus Basedow, was solche größeren, hat man vielleicht schon mal gesehen, solche Größe wirklich hervorstehenden Augen verursachen kann. Und das sind immer, also wenn man das so mal zusammenfassen will, das sind immer irgendwie Immunreaktionen, die gegen Teile des Körpers vorgehen. Und beim Typ 1 Diabetes nehmen wir an, dass eine virale Infektion stattgefunden hat und die vom Immunsystem nicht so gut erkannt wird oder falsch erkannt wird und das Immunsystem das Virus eigentlich angreifen will, aber gleichzeitig auch die Beta-Zellen im Pankreas angreift und erst Schluss macht mit dieser Reaktion, wenn keine dieser Zellen mehr vorhanden sind. Und da hat das nicht geklappt, dass die T-Zell-Schule im Thymus, lernen die T-Zellen eigentlich zu verstehen, okay, das ist eigen und das ist fremd. Und das muss in dem Fall, also da ist ja auch ein genetischer Hintergrund, also gibt es ja eine Assoziation auch mit Genetik, das muss in dem Fall dann nicht richtig funktioniert haben. Und dadurch entsteht dann der Typ 1 Diabetes, der eigentlich wichtige Zellen im Körper komplett zerstört hat.
Eine Freundin von mir, deren Tochter ist jetzt 23 und da wurde das jetzt festgestellt. Da war ich sehr überrascht. Ist so ein Typ 1, entwickelt der sich nicht üblicherweise tatsächlich eher im Teenageralter?
Ja, also das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man Kontakt mit diesem Virus hat. Also wir wissen, haben es ja noch nicht voll geklärt, woran das liegt. Es gibt da einige Viren, die man da vermutet, die da verantwortlich sind. Aber es stimmt, dass das häufig der Kontakt mit diesen Viren eher im jugendlichen Alter ist. Aber es kann eben auch sein, dass das erst später ist. Es wird zum Beispiel vermutet, dass es Coxsackie-Viren sind, die da eigentlich einen normalen grippalen Infekt normalerweise machen, aber in diesem Fall die T-Zellen, die diese Inselzellen, diese Beta-Zellen zerstören.
Also die Wahrscheinlichkeit trotzdem, dass wir beide noch einen Typ 1 entwickeln, ist ja doch trotzdem sehr unwahrscheinlich, oder?
Das ist sehr gering und es ist eher wahrscheinlich, dass wir einen Typ 2 Diabetes
entwickeln. Der wiederum von zu viel Gin Tonic kommen könnte.
Der könnte von zu viel Gin Tonic, von schlechter Ernährung, genau, schlechten Lebensstil kommen.
Das wird uns beiden nicht passieren. Kommen wir doch mal jetzt zu meinem letzten Kategorie. Weil natürlich wollen auch alle jetzt wissen, was man irgendwie machen kann, um ein starkes Immunsystem zu haben. Und da finde ich es ja sehr schön, hast du ein relativ großes Kapitel zu dem Thema Haushaltsmittel oder ich sag mal so das, was uns schon unsere Oma immer gerne gepredigt hat. Und wollen wir da einfach mal zwei, drei rausnehmen, die
können wir gerne teilen. Machen, genau.
Also, wie gesagt, es soll ja auch immer noch das Buch gekauft werden, weil ja. Es sind viel, viel mehr da. Meine Liste ist ja sehr lang. Aber ich würde jetzt einfach mal als ersten die Veganer, wir sind ja vorgestellt worden von Alexandra von Rehling, die ja eine überzeugte Veganerin ist, die wird jetzt sehr ungern diesen Teil hören, aber lass uns doch mal über die Hühnersuppe reden.
Ja, also das ist, da ist wirklich etwas dran, dass so eine, dass die Omas Hühnersuppe da auch eine Wirkung hat, ne? Nämlich auch eine, ja, antibakterielle, antivirale Wirkung. Und es geht da vor allem einmal darum, man nimmt natürlich über eine Hühnersuppe auch recht viel Vitamine auf, also Vitamin C, Vitamin E, aber auch Spurenelemente wie Zink, die ja alle in der Akutphase einer Infektion eine Rolle spielen. Aber wir müssen auch Bausteine haben, um zum Beispiel Antikörper zu bilden. Und da haben wir in der Hühnersuppe zum Beispiel sehr viele Eiweiße, die für die Antikörperbildung wichtig sind. Zusätzlich gibt es da Eiweiße auch in der Hühnersuppe, die eine direkte, ja, entzündungshemmende Wirkung haben und auf der anderen Seite auch Immunfunktionen steigern. Da ist zum Beispiel das Cystein in der Hühnersuppe enthalten und Carnosin, die beiden wirklich für die Aufrechterhaltung von Immunfunktionen wichtig sind. Also daher muss nicht von der Oma sein, aber eine Hühnersuppe ist schon nichts Schlechtes, wenn man eine Erkältung hat.
Na, ausgezeichnet. Da habe ich mir mal, da war ich sehr überrascht, Echinacea auch nochmal rausgenommen.
Ja, Echinacea, das ist ja ursprünglich, also das ist ja der rote Sonnenhut, und das wurde ja von den indigenen Völkern in Nordamerika immer wieder auch benutzt bei einer Erkältung. Nun ist es so, wir kennen das ja so als Alkoholextrakt, und es sind relativ viele Studien daran durchgeführt worden, also ob Echinacea auch eine positive Wirkung hat, also eine antivirale, antibakterielle Wirkung hat. Und es konnte in solchen großen randomisierten Studien nicht gezeigt werden, dass es überhaupt einen Effekt hat, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Also im Grunde ist es, auch wenn einige ja darauf schwören, ist eine Wirksamkeit von Echinacea oder Echinacin nicht nachgewiesen worden.
Na, Placebo-Effekt ist ganz gut. Du hast ja auch die Globulis erwähnt, du hast die heiße Zitrone erwähnt, Ingwer. Also Entschuldigung, die gehören nicht alle in das Thema Placebo,
nee,
will
genau.
Ich nicht sagen. Aber nur um mal so einen Teaser zu geben, was man noch alles da so in dem Buch findet. Zink, Lachen fand ich super, Sport, Hände waschen, Masken. Ich habe mir jetzt als dritten Punkt nochmal den Lohn Küssen rausgenommen.
Ja, Küssen hat in der Tat auch eine immunsteigernde Wirkung, nämlich nicht nur, dass in einem glücklichen Körper auch ein gutes Immunsystem schlummert, sondern auch durch den ständigen Austausch von Bakterien unser Immunsystem, ja, neue Bakterien, neue Erreger kennenlernt, aber an einem Ort, wo es relativ gut geschützt ist. Also dem Mund haben wir ja sehr viele antivirale, antibakterielle Faktoren drin, haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Und durch den Austausch von gegenseitigen Bakterien lernt das Immunsystem eine große Vielzahl von Erregern kennen, ohne dass es zu einer Infektion kommt. Also es wird quasi da spielerisch, wenn man so will, das Immunsystem aufgebaut. Das soll aber keine Aufforderung zum Fremdgehen sein.
So, und dann kommt als nächste Kategorie, was ist wirklich schlecht fürs Immunsystem? So, ich sag mal sowas wie Rauchen, Alkohol und Stress hat mich jetzt nicht so überrascht, aber du fängst dein Kapitel erstmal mit Multivitaminen an. Und das musst du mir wirklich nochmal erklären. Ich habe es zwar gelesen, ich habe es dann heute versucht weiterzugeben an meine Kollegin quasi hier im Vorbereitung zu dem Gespräch. Sie sagte, das war für mich die totale Überraschung. Und dann habe ich es aber nicht so gut gedelivert bekommen, es zu erklären. Insofern ist es deine Bühne nochmal, es gut zu erklären, damit man es auch versteht.
Also erstmal muss man sagen, wir nehmen genug Vitamine durch gutes Essen und gesunde Ernährung auf. Wir haben alle keinen Vitaminmangel. Und man muss einmal unterscheiden, dass so die Vitamine in einer akuten Infektion, da kann so ein Vitamin C, Vitamin E schon helfen, dass man die akute Infektabwehr abmildert oder die gute Infektabwehr verbessert. Aber die dauernde Einnahme von Multivitamintabletten kann eben auch schädlich sein. Das ist zum Beispiel, wenn man dauernd Vitamin C einnimmt, können sich zum Beispiel, das wird über den Urin ausgeschieden und da können sich auch mal Nierensteine davon bilden. Aber anders ist es zum Beispiel bei Vitamin E, dass bei zu hoher dauerhaften Einnahme von Vitamin E kann es dazu kommen, dass es wirklich auch schädlich ist. Und das ist das Beta-Carotin, was auch krebserzeugend sein kann. Also das Risiko für einen Lungenkrebs zumindest erhöht. Daher sollte man auch vorsichtig sein, nicht dauerhaft Vitamine überzudosieren. Erstens werden sie fast alles gleich wieder ausgeschieden, weil wir es nicht brauchen. Aber es kann eben auch eine negative Wirkung auf das Immunsystem haben. Also es ist schlecht für den Geldbeutel, es ist teurer Urin, der da produziert wird und kann bei einigen dieser Vitamine auch gesundheitlich das Gegenteil bewirken.
Ja, ist ganz interessant. Ich weiß noch, wie die ersten Multivitaminsäfte in Deutschland auf den Markt kommen. Das war Dr. Kochs, glaube ich, irgendwie so. Und da gab es dann auch dann irgendwann die erste Line-Extension von dem Dr. Koch Multivitaminsaft, war dann der Vitamin-E-Saft. Und der wurde damit beworben, dass der schön macht irgendwie. Und es ist ja wirklich auch so, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, dass es wirklich erstmal eine gute, positive Wirkung auf die Optik und Ausstrahlung hat und dass es dann aber irgendwann sehr schnell kippt, weil es eben halt mal als ein Impuls gut funktioniert, aber als dauerhafte Medikation ist dann irgendwann eben halt das Negative dann umkippt und er ist auch nicht lange auf dem Markt geblieben. Also von daher scheint sich das auch nicht unbedingt durchgesetzt zu haben.
Aber Multivitaminsätze fand ich früher auch total lecker, muss ich sagen.
Voll lecker.
Ich habe die gerne getrunken.
Voll lecker, muss ich auch sagen. Also ja. Ich habe sie jetzt auf der Zunge, wenn ich nur darüber rede, aber ja.
Okay. In den USA gibt es ja auch diese Gummibärchen, ne? Die Multivitamin-Gummibärchen, die habe ich auch immer liebend gerne gegessen. War ja nur schade, dass man nur eins essen sollte oder zwei, ne? Und nicht die ganze Packung.
Ich habe hier die ganze Batterie netterweise von Sunday Natural zugeschickt bekommen, die von so Vitamingummis. Die sind aber alle kein Multivitamin, sondern die sind gezielt Eisen, Probiotika und sowas alles und so. Und aber wie du schon sagst, ein oder zwei, mehr ist nicht. Also von daher ein bisschen schade. Trotzdem, ich kann nicht Henrik Strich hier sitzen haben und nicht einmal nochmal auf das Thema Covid einzugehen. Mich würde ja trotzdem mal in diesem Zusammenhang mit dem Immunsystem interessieren, wenn ich ein gutes Immunsystem habe, gibt es mir grundsätzlich einen Schutz für das Covid-Virus? Und wenn ja, heißt es dann, dass ich es vielleicht dann nicht bekomme, weniger bekomme oder was bedeutet es in dem Zusammenhang?
Also es gibt bisher keinen Nachweis, dass es Menschen gibt, die sich nicht infizieren können mit Corona. Und das ist ja mal eine Zeit lang kursiert, dass es vielleicht sein könnte, dass bestimmte Blutgruppen sich weniger infizieren wird. Das stimmt aber leider nicht.
Also habe ich leider festgestellt. Also ich war ja da mir ganz sicher, weil ich bin Blutgruppe 0, meine Frau ist AB. Es hieß immer, da geht für keinen Weg zusammen. Und als sie dann Corona hatte, habe ich mich dann nur rudimentär geschützt und habe es dann bekommen. So, ja. Also von daher geht. Kann ich nachweisen,
naja,
geht.
Ja. Naja, und wir haben in Deutschland mittlerweile eine Immunität von rund 95%, wenn nicht sogar höher. Also wir haben ja diese große Studie durchgeführt, um zu schauen, wie hoch die Immunitätslage in Deutschland ist. Die liegt bei rund 95%. Und damit haben wir schon eine große Grundimmunität in der Bevölkerung. Was bedeutet, wenn man sich nochmal infiziert, dann kann man sich wieder infizieren. Aber man hat dann schon erstmal einen Grundschutz und das hat ja das Immunsystem ausgebildet. Mir als Arzt ist es im Übrigen egal, ob jemand seine Antikörper durch die Impfung bekommen hat. Das ist für mich der bevorzugte Weg. Aber die Antikörper, die man nach einer Infektion bildet, die sind ebenso gut. Es gibt auch Studien, die sagen, die sind besser. Aber die beste Immunität baut man im Grunde auf, wenn man eine Kombination hat aus Impfung und durchgemachten Infektion, weil dann natürlich viele verschiedene Arme des Immunsystems angesprochen werden und man auch besser über die Zeit eine Schleimhautimmunität ausbildet. Also ich glaube, wir sind da auch in einer Phase mittlerweile drin, wo man, ja, man muss noch achtsam sein, man muss auch aufeinander Rücksicht nehmen. Und wir werden auch weitere Wellen haben mit Infektionen. Aber ich glaube, wir sind ja auch durch das Gröbste durch. Und das ist eben dadurch, sind wir durch das Gröbste durch, weil wir eine Immunität in der Bevölkerung aufgebaut haben.
Ich saß jetzt gestern in einem Flieger von Israel zurück nach Hause und 3,5 Stunden Flug so roundabout nach Wien erstmal Zwischenstopp, und da war ich der Einzige, der eine Maske getragen hat. Aber einfach nur, weil ich mich damit immer noch wohler fühle grundsätzlich. Jetzt ist meine Frage an den Virologen: Wenn ich der Einzige bin, der diese Maske trägt, weil ich hatte immer auch so ein bisschen verstanden, es liegt natürlich daran, dass die Aerosole nicht so gut austreten können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine FFP2-Maske dann aber auch den Weg zurück ein bisschen schützt. Bringt das was, oder sagst du mir dann so, nee, Nils, das kannst du dir dann auch sparen, wenn du der Einzige bist?
Nee, also ist es schon so, dass vor allem bei einer FFP2-Maske auch ein sehr guter Eigenschutz vorhanden ist. Also wenn man selber die Sorge hat, sich zu infizieren oder vielleicht auch zu einer Risikogruppe gehört, dass man doch irgendwie einen zusätzlichen Schutz haben will durch eine FFP2-Maske, also durch eine Maske. Und das kann eine FFP2- oder FFP3-Maske sehr gut leisten, ne? Also wir im Labor müssen ja bei unserer Diagnostik, von viralen Diagnostik, solche Masken tragen, und wir hatten noch nie eine Infektion im Labor. Es heißt aber auch, man muss die eben richtig tragen. Man muss sie eng anliegend tragen. Das Beste ist so ein Brillentest, wenn man Brillenträger ist und die beschlägt, dann trägt man sie falsch. Und wenn man sie richtig trägt, dann bewegt die sich auch mit. Na, dann ist es nicht nur, dass sie steif aufsitzt, sondern sie bewegt sich vor und zurück durch das Atmen. Und das ist schon anstrengend. Bei uns nach dem Arbeitsschutz müssen meine Mitarbeiter alle 75 bis 100 Minuten eine 30-minütige Atempause machen. Also die müssen die Maske, die Möglichkeit haben, die Maske abzusetzen, um durchzuatmen.
Auch bei FFP2 schon, weil ich finde, FFP3 bin ich voll bei dir. Bei FFP2, also ich habe so eine, keine Schleichwerbung, aber so eine Air Queen, die sitzt schon sehr komfortabel, aber trotzdem sehr eng und bewegt sich auch viel. Also von daher, für mich, ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht nur der Corona-Schutz. Ich hatte dann neben mir so ein hustendes Kind. Für mich ist es ein Allesschutz. Also ich finde, dadurch, dass die theoretische soziale Akzeptanz da ist, so eine Maske in engeren, gebündelten Situationen zu tragen, nutze ich sie auch. Ich mache das auch in London in der U-Bahn, wenn da irgendwie morgens im Berufsverkehr dann alle sitzen, weil ganz ehrlich gesagt, ich sehe gar keinen, also ich finde die Einschränkung, die ich nicht so stark sehe, finde ich dort irgendwie deutlich lieber im Kauf, als krank zu werden. Womit ich zu meiner nahezu letzten Frage komme: Ist es dann so, weil du hast es ja auch in deinem Buch dann beschrieben, dass das Immunsystem immer trainiert werden muss und aufgebaut werden muss und ab und zu mal ein bisschen Dreck fressen, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, so in etwas ist formuliert, ist auch gar nicht so schlecht. Deswegen ist aber die Frage, wenn ich jetzt mich in solchen Situationen, wo viele Menschen zusammen sind, dann grundsätzlich gerne mit so einer Maske schütze, ist es dann, dass ich dann vielleicht auch mein Immunsystem so ein bisschen den Trainingsreiz nehme?
Nee, also das ist zumindest etwas, was wir vermuten, dass durch das eher den sterileren Umgang miteinander, also dass man Maske trägt, Abstand hält, dass wir dadurch das Immunsystem nicht mehr so in dieser Daueralarmbereitschaft halten, ne? Also dass die ersten Alarmschranken alle hoch sind, weil vielleicht gleich wieder ein Virus vorbeihuscht. Und wir haben ja schon gesehen, dass in den Sommermonaten, wo die Maske weggefallen ist, wir so atypische Wellen zum Beispiel, also Infektionswellen vom RSV-Virus zum Beispiel hatten, was gar nicht so in den Sommer gehört. Und da ist eben eine Annahme, dass durch das dauerhafte Maskentragen wir einfach das Immunsystem ein bisschen, dass sich Immunsystem so ein bisschen ausgeruht hat. Das ist ja nicht schlechter geworden oder so, sondern das geht dann gleich auch wieder los, aber man macht sich für den Moment dann vielleicht anfälliger für eine Infektion erstmal.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 17 an. Hier sprechen wir mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert über die Zusammenhänge zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.